Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Sabine Osthoff.
Ein Milliardär kauft Moldau. Von Nick Afanassjew. Eine Achterbahn schraubt sich in schwindelerregende Höhen. Wasserrutschen schlängeln sich in einen weitläufigen Pool. Eine Giraffe, ein Orang-Utan und ein echter Brachiosaurus stehen Spalier auf dem Weg zu einem gigantischen Riesenrad. Kinderstimmen rufen immer wieder »Wow!« Wenn dieses Freizeitparadies bisher nicht existiert, müsste es jemand schleunigst bauen. Doch damit endet die Vision keinesfalls. Schon wartet das nächste Video. Autonome Autos gleiten über keimfreie Straßen. Radwege sind so grazil angelegt, dass selbst niederländische Stadtplaner bei ihrem Anblick ein paar Tränen der Rührung vergießen müssten. Traktoren schnurren über üppige Felder, auf denen violetter Flieder blüht. Und der Flughafen dieses Schlaraffenlandes mutet so futuristisch an, dass er die Flugzeuge unmöglich nur nach Paris oder New York entsenden kann. Sicher fliegen sie zum Mars, mindestens. Manche Utopien bringen Menschen dazu, über sich hinauszuwachsen. Oder sie wecken zumindest Hoffnung auf mehr Liebe und Licht in finsteren Zeiten. Was aber, wenn eine Utopie so überzeichnet ist, dass die größte Vorstellungskraft nicht ausreicht, um an sie zu glauben? In dieser Geschichte, die sich über 6 Monate erstreckt, tummeln sich die Extreme. Mittellose Babuschkas, die an einer alles andere als keimfreien Trasse selbstgebackene Kekse verkaufen. Kinder, die riesige Geldsummen durch Europa fliegen. Und ein Oligarch, der einem armen Land 1 Milliarde Dollar gestohlen hat, nur um den Bestohlenen mit animierten Videos und großen Worten fortan ein Land der Träume zu versprechen, wenn sie ihm ihre Stimme geben. Diese Geschichte erzählt von einem schamlosen Versuch, einen ganzen Staat zu kaufen. Mitten in Europa.
Reportagen live, Weltgeschehen im Podcast-Format, ist ein gemeinsames Projekt der Ruhrfestspiele und der Zeitschrift Reportagen. Besucht uns bei den Ruhrfestspielen immer im Mai und Juni in Recklinghausen. Noch mehr wahre Geschichten von herausragenden Autorinnen und Autoren findet ihr auf reportagen.com.
Mit knapp 2,5 Millionen Einwohnern zählt die Republik Moldau zu den kleinsten Ländern Europas und zu den ärmsten. Das monatliche Einkommen pro Kopf liegt bei unter 500 Euro. Viele Rentner müssen mit weniger als der Hälfte davon auskommen. Bis 1991 gehörte Moldau zur Sowjetunion. Seither sucht das zwischen der Ukraine und Rumänien gelegene Land seine Identität. Staatssprache ist Rumänisch. Auf den Straßen ist aber auch viel Russisch zu hören. Seit dem Überfall auf die Ukraine eskaliert der Kreml seinen hybriden Krieg gegen Moldau. Wie die Ukraine oder Georgien soll auch das kleine Land zurückkehren in die Einflusszone des Kremls, in die grenzenlose allrussische Welt, den Russki Mir. Frühling. Wer miterleben will, mit welchen Bandagen dieser ungleiche Kampf geführt wird, muss aus der moldauischen Hauptstadt Chișinău gen Süden fahren. Die Piste ist voller Schlaglöcher, ganze Landstriche scheinen entvölkert. Es ist Frühling, Hügel und Felder nehmen zaghaft wieder Farbe an. In etwa einem halben Jahr wählt Moldau nicht nur ein neues Staatsoberhaupt, es hält auch ein Referendum darüber ab, ob es sich weiter um die Aufnahme in die Europäische Union bemühen soll oder nicht. Beitrittskandidat ist Moldau schon. Nach gut einer Stunde Fahrt passiert man eine große Stele am Straßenrand. Sie heißt in Gagausien willkommen. Bewohnt wird die autonome Region, mit 1800 Quadratkilometern kleiner als das deutsche Saarland, mehrheitlich von ethnischen Gagausen, einem Turkvolk. Obwohl es eine lokale gagausische Sprache gibt, sprechen die meisten Gagausen im Alltag Russisch und wählen traditionell pro-russische Politiker. Jewgenia Gutsul etwa, die gegenwärtige Baschkan, das Oberhaupt Gagausiens. In der gagausischen Hauptstadt Komrad, mit ihrer zentralen Leninstraße und der Statue des Revolutionsführers vor der Regionalverwaltung, immer gut für eine Zeitreise in ein hier nicht ganz untergegangenes Sowjetimperium, findet auf dem kleinen Hauptplatz ein Volksfest statt. Offiziell ist die Feier mit ihren als Schildkröten, Bären und Tiger verkleideten Animateuren den Kindern gewidmet. Die Kleinen hüpfen dann auch in niedriger, dreistelliger Anzahl fleißig auf dem kleinen Hauptplatz herum oder essen das kostenlos verteilte Eis. Bis Jewgenia Gutsul die Bühne betritt. Sofort verstummt die Musik. Köpfe drehen sich zu der zierlichen Frau in ihrem etwas zu groß geratenen schwarzen Hosenanzug. Gutsul begrüßt erst die Erwachsenen und wendet sich dann an die Kleinen. »Wir werden euch immer beschützen, Kinder. Wir werden nie von euch ablassen.« Eltern und Kinder spenden zaghaften Applaus. Ein bisschen klingt Gutsuls Fürsorge wie eine Drohung. »Vergesst nicht, dass dieses Fest für alle kostenlos ist«, ruft Gouverneurin Gutsul. »Zu verdanken haben wir das Ilan Shaw«, einem Mann, der sein Wort hält, der all seine Seele hineinlegt, der alles für euch tut. Gutsul tritt ab. Alle schauen gebannt auf den riesigen Bildschirm hinter der Bühne. Doch der bleibt schwarz. Techniker rennen umher. Helferinnen verteilen hektisch weiteres Fruchteis. Nach einigen Minuten erscheint auf dem Bildschirm ein Mann. Ilan Shaw. Als Sohn eines moldauisch-jüdischen Unternehmers in Tel Aviv geboren, hat Shaw das Unternehmen seines Vaters geerbt und seinen Reichtum zunächst als Banker in Chisinau weiter vermehrt. Bis er Moldau ausgeraubt und an den Rand des Staatsbankrotts gebracht hat. Nach dem Diebstahl des Jahrhunderts, wie sein Coup genannt wird und für den er in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde, ist der heute 37-jährige Oligarch nach Russland geflohen und versucht von Moskau aus auf die Politik Moldaus einzuwirken. Nicht nur hat er seine frühere Sekretärin Jewgenia Gutsul zur Gouverneurin der Region gemacht, mit ins Internet gestellten Videos verspricht er den Menschen auch perfekte Radwege und blühenden Flieder. Beim Volksfest in Komrad spricht Shaw über sein jüngstes Vorzeigeprojekt. Gagausia Land, den Freizeitpark mit himmelhohen Achterbahnen, wilden Wasserrutschen, wieder zum Leben erweckten Langhalsdinosauriern, dem ganzen Wow. Shaw sitzt in einem blauen Anzug vor majestätischen Moskauer Gardinen und erklärt mit honigweicher, märchenonkeliger Stimme: »Wir werden den Park bauen, liebe Kinder. Sie versuchen uns aufzuhalten, aber wir werden siegen. Selbstverständlich werde alles, was er baue, für alle Menschen kostenfrei sein, weil er nicht wolle, dass Kinderglück vom Geldbeutel abhängig ist.« Dann wummert der Kirmes-Techno wieder los. Helferinnen verteilen noch mehr Eis. Mit Shaws Statthalterin Jewgenia Gutsul, ebenfalls 37 Jahre alt, zu sprechen, ist nicht leicht. Erst will sie nicht, nimmt sich dann aber doch kurz Zeit, mit einer riesigen Dolce & Gabbana Sonnenbrille auf der Nase. »Ich werde in Moldau für meine politische Meinung verfolgt«, sagt sie mit gehetzter Stimme. »Das Regime in Chisinau, wie sie die demokratisch gewählte Regierung Moldaus nennt, mache ihr den Prozess.« Gerne würde man Gutsul nach ihren häufigen Reisen nach Moskau und ihrem Foto mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fragen, das sie zuletzt auf ihrem Kanal beim Messenger-Dienst Telegram gepostet hat, aber sie muss leider los. Von Komrad aus geht es butterweich weiter. 20 Minuten über eine Fernstraße, die mit Geldern der Europäischen Union saniert worden ist, die Moldau fit für eine Aufnahme machen will, in welcher fernen Zukunft auch immer. In Kongas soll der Traum aller Gagausen warten, wie Gagausia Land von Ilan Shaw und Jewgenia Gutsul genannt wird. Kongas hat gut 13.000 Einwohner, aber keine Kanalisation. Es nennt sich größtes Dorf Europas. Sogar im Guinness-Buch der Rekorde soll dieser Titel verzeichnet sein und wirkt mit seinen gedrungenen grauen Bauernhäusern wie ein kommunistisches Relikt. Gepflegt wirkt hier nur ein Zweite-Weltkrieg-Denkmal, eine betongraue Stele mit Sowjetstern. Am südlichen Ende von Kongas erhebt sich ein sicher 10 Meter hoher Torbogen, der von einem Metallgerüst gestützt wird. Holzlatten, Metallstreben und Bauzäune künden davon, dass der Bau von Gagauzia Land tatsächlich begonnen hat. Viel mehr aber auch nicht. Auf staubigem Geröll liegt ein einzelnes Spielzeug, ein Schweinchen aus Plüsch mit roter Schleife. Menschen sind keine zu sehen, bis ein silbergrauer Toyota angefahren kommt. Ihm entsteigt ein Mann in Jogginghose. Große Hände, großer Bauch, sonnenverbrannte Nase, 2 Goldzähne. Er will wissen, was man hier treibe. Sich umschauen. Und er selbst? »Ich passe auf, dass hier nichts geklaut wird«, sagt er auf Russisch, mit einer Stimme, die nach einem knatternden Traktor klingt. »Also nicht ohne meine Beteiligung«, er grinst breit. Der Mann erklärt, Sicherheitschef der Baustelle zu sein. Er heißt Ivan Besarab, ist 54 Jahre alt und sagt, dass Gagauzia Land pünktlich fertig geworden wäre, wenn die Zentralregierung in Chisinau dies nicht verhindert hätte. »Die schicken uns Kontrolleure auf den Hals und lassen Bauteile nicht durch den Zoll«, ereifert sich Besarab. Während er spricht, läuft eine Schafherde vorbei, hüllt den Sicherheitschef und die Baustelle hinter ihm in Staub. Auf die Zentralregierung ist Besarab sowieso schlecht zu sprechen. »Was fällt denen in Chisinau ein, das Georgsbändchen zu verbieten? Aber Schwule sollen heiraten dürfen, so sind wir nicht.« Das schwarz-orange Georgsband ist ein Unterstützungszeichen der russischen Armee und wird normalerweise gut sichtbar an Jacken oder Blusen befestigt. Seit dem Überfall auf die Ukraine ist es in Moldau verboten. Besarab aber ist erfinderisch. Er holt ein weißes T-Shirt aus seinem Toyota mit dem aufgedruckten Satz »Wir sind die Erben des Sieges und dem Georgsbändchen«. Schelmisch fragt er, »Oder ist so ein Hemdchen etwa auch verboten?« Weiter geht es zum Markt von Kongas, wo Rentnerinnen selbstgezogene Kartoffeln und Zwiebeln feilbieten. Auch sie sollen von Ilan Shors Wohltaten profitieren. Allerdings nicht so bedingungslos wie die Kinder beim Straßenfest. Die Rentnerinnen sollen für Shors Kandidaten stimmen oder zu von ihm organisierten Protesten gegen die proeuropäische Präsidentin Maya Sandu fahren. Einige Babuschkas wiegeln ab, wollen keinen Ärger und deshalb lieber schweigen. Einige Meter abseits des Marktes, direkt an der Hauptstraße, kauert eine alte Frau in einer Küchenschürze. Dunja Lifter ist 78 Jahre alt und verkauft selbstgebackene Maiskekse. »Ich nehme Shors Geld, weil es russisches Geld ist und Russland mir Geld schuldet«, erklärt Lifter unumwunden. »Ihr sei von der Sowjetunion einst alles genommen worden, ihr Grundstück samt Haus verstaatlicht. Es sei jetzt nur gerecht, wenn sie etwas zurückkriege. Sie habe sonst nichts.« Nach der ersten Aufregung fügt sie ruhiger hinzu, dass ihre 3 Kinder im Ausland arbeiten würden. Sie bekomme 2007 Loi Rente, rund 140 Euro. Von Shaw bekomme sie zusätzlich monatlich umgerechnet 100 Euro. Sie befürchtet aber, dieses Geld von Maya Sandu wieder abgenommen zu bekommen, weil die Präsidentin diese Zahlungen als das wertet, was sie sind. Kauf von Wählerstimmen. Sie ist nicht die Einzige, die aus Chisinau nur Unheil erwartet. »Was fragen Sie denn hier so herum?«, wollen mehrere Passanten wissen. »Maya Sandu schickt sie doch!« Auf dem Markt gleichen die Geschichten der Rentnerinnen, die bereit sind zu reden, denen von Dunja Lifter. Sie beklagen, dass Shors Zuwendungen nur über Verwandte in Russland zu ihnen gelangen, die das Geld in ihrem Namen erhalten und weiterleiten, weil das von Moskau für solche Transaktionen eigens aufgezogene Überweisungssystem MIR in Moldau gesperrt worden sei. Wie viele Senioren in Gagausien für ihre politische Zustimmung ihre Rente aufbessern, lässt sich nicht genau sagen. Shors Statthalterin Gutsul schreibt auf Telegram selbst von 25.000. Insgesamt leben in Gagausien etwa 160.000 Menschen. Gagausien wird von Shor sowohl als Machtzentrale als auch als Versuchslabor benutzt. Er probiert hier aus, was er in ganz Moldau anwenden will. Diese Sätze sagt Michael Sirkeli, 42 Jahre alt. Der Journalist empfängt im Büro von Nokta, seiner Medienplattform, die in Komrad bisweilen allein die Übermacht der Kreml-gestützten Shor-Clique bekämpft. Sirkeli trägt ein schwarzes Hemd und im Gesicht die violetten Augenringe eines osteuropäischen Medienschaffenden, der gegen den reaktionären Zeitgeist kämpft. Jewgenia Gutsul, unser sogenanntes Oberhaupt, ist weder kompetent noch eigenständig, sondern schorhörig, sagt Sirkeli. Erst hat er Gagausien gekauft, nun will er in ganz Moldau genug Stimmen kaufen, um in Chisinau eine Regierung zu installieren, die das Land dem Kreml ausliefert. Sirkeli weiß verständlich zu erklären, wie Ilan Shor die Milliarde Dollar aus dem moldauischen Staatsbudget gestohlen hat. Im Detail kompliziert, aber im Grundsatz simpel, habe der Oligarch, damals angesehener Bankier in Chisinau, ein System entwickelt, nachdem eine Staatsbank Kredite an Firmen vergibt, die entweder nur auf dem Papier existieren oder aus Herumtreibern bestehen, die in einer kaputten Garage sitzen. Diese Firmen hätten das Geld dann weiter auf Shores Offshore-Konten verschoben. Als all das auffiel, weil die Staatsbank pleite war, sprang der Staat ein und rettete das Kreditinstitut, indem er den Fehlbetrag von knapp 1 Milliarde Dollar aus der Staatskasse ausglich. Aber solche Luftschlösser wie sein Gagausia-Land finanziert Shaw nicht nur mit diesem Geld. Durch seine Marionette Gutsul hat er vollen Zugriff aufs Regionalbudget. Sommer. Aber warum Gagausien? Eine Region, die den wenigsten ein Begriff ist. Was macht sie für den Kreml so wertvoll? Im Gegensatz zu Transnistrien, einem weiteren Brückenkopf Moskaus in Moldau, gelegen im Osten des Landes, gehört das autonome Gebiet sowohl institutionell als auch faktisch zu Moldau und liegt zudem geografisch mittendrin. Während Transnistrien seit einem blutigen, schließlich eingefrorenen Konflikt zu Beginn der 1990er Jahre verwaltungstechnisch von Moldau getrennt ist und kaum für innenpolitische Destabilisierung genutzt werden kann, ist Gagausien als innerer Spaltpilz geradezu prädestiniert. Moldau aber sieht nicht tatenlos zu. Die Staatsanwaltschaft in Chisinau macht Jewgenia Gutsul wegen illegaler Parteifinanzierung den Prozess. Shors Statthalterin in Gagausien gehört dem Block Pobeda an, einem Sieg genannten moldauischen Parteienbündnis, dem Shor ganz offiziell vorsteht. Pobeda hat sich in Moskau konstituiert und hält auch seine Treffen in der russischen Hauptstadt ab, beehrt von ranghohen Gefolgsleuten Putins. Aus Moskau kommt sowohl das Geld für die Zahlungen an moldauische Rentner als auch die Mittel für Gutsuls Kinderfeste und andere Geschenke an die Wählerschaft. Ob die Mittel von Shor selbst oder aus der Kriegskasse des Kremls stammen, ist nicht bekannt. Beides ist nach moldauischem Recht illegal. An einem sonnigen Tag im Juni erscheint Jewgenia Gutsul in Chisinau vor Gericht. Natürlich kommt sie nicht allein. Etwa 250 Menschen machen an einem Montagmorgen vor dem Gerichtsgebäude in der moldauischen Hauptstadt ordentlich Lärm. Es sind zumeist ältere Unterstützerinnen, die Gutsul mitgebracht hat und die nun sowohl ihren Namen als auch Russland Russland skandieren. Eine Frau vom Markt in Kongas, dem größten Dorf Europas, die über ihre zusätzlichen Einkünfte durch Shors Zahlungen berichtet hat, ist unter den Unterstützerinnen. Reden mag sie heute aber nicht. Moldauische Journalisten erzählen, dass Rentner, die zu Protesten mitfahren, umgerechnet 50 Euro monatlich zusätzlich zu anderen Zuwendungen erhalten. Eine junge Einpeitscherin im schnittigen Hosenanzug und mit Megafon ruft von einem Treppenabsatz: Das ist kein Prozess gegen die Baschkan, sondern gegen das ganze gagausische Volk. Auf der anderen Straßenseite läuft ein einzelner Mann mit EU-Flagge auf und ab. Er zuckt unkontrolliert und ruft hin und wieder auf Rumänisch: Ruhm der Ukraine. Manche aus Gutsuls Rentnerriege zeigen mit dem Finger auf ihn und lachen. Wer den Mann mit seinen Zuckungen länger betrachtet, kommt irgendwann auf den Gedanken, dass er von Gutsuls Mannschaft gekauft sein könnte, um pro-europäische Stimmen lächerlich zu machen. Vielleicht glaubt jeder, der sich zu lange in Moldau aufhält, irgendwann, dass alle Demonstranten dafür bezahlt sind, Parolen für die eine oder andere Seite zu rufen. Auch das ist Teil des hybriden Kriegs, der demokratische Strukturen aushöhlen soll. Kurz darauf überschlagen sich die Ereignisse. Bombendrohung. Eine Handvoll Polizisten taucht auf und treibt Gudzuls geriatrischen Sturmtrupp die Straße hinunter. Einige Alte wehren sich. Einer von Gudzuls Beratern brüllt: »Zum Park!« Der einsame Demonstrant auf der anderen Straßenseite, EU-Flagge in der Hand, springt euphorisch auf und ab. Aus dem Gerichtsgebäude strömen Menschen in Anzügen und schütteln genervt ihre Köpfe. Alle sind ratlos. Wenn jemand das Ziel verfolgen sollte, das sonst gemütlich vor sich hindösende Moldau in ein politisches Irrenhaus zu verwandeln, gelingt ihm das an diesem Tag ziemlich gut. Als eine halbe Stunde später Entwarnung gegeben wird, muss Gudzul in den Gerichtssaal. Sie trägt wieder einen ihrer überdimensionierten Bläser und bald ihre Langeweile zur Schau. Gudzul spricht die Landessprache Rumänisch nicht, eine russische oder gagausische Übersetzung bietet das Gericht ihr nicht an. Während der Staatsanwalt ausführlich deklamiert, drückt Gudzul auf ihrem Smartphone herum, wendet sich dann an ihren Verteidiger und fragt ihn auf Russisch: »Was erzählt er da eigentlich?« Über den Sommer heizt sich die Stimmung in Moldau weiter auf. Mit dem Referendum über den EU-Kurs des Landes steht eine schicksalhafte Entscheidung an. Und Ilan Shor zieht alle Register, um Moldaus EU-Beitritt zu verhindern. Berichte über immer mehr gekaufte Demonstranten und Wähler im ganzen Land machen die Runde. Gleichzeitig läuft der Prozess gegen Jewgenia Gudzul weiter. Zeugen erzählen, wie sie vor ihrem Aufstieg zur Regierungschefin Gagausiens als Ilan Shors Sekretärin jahrelang dicke Bündel mit Bargeld aus Moskau nach Chisinau geflogen habe. Gudzul aber präsentiert auf Telegram unbeeindruckt eine schier unglaubliche Fülle an Festen, die sie eröffnet, Kirchen, die sie bebetet und Unternehmen, die sie besucht. Immer wieder trägt Gudzul dabei Kopftuch statt Sonnenbrille, inszeniert sich als Heilige und Märtyrerin, richtet pathetische Worte an das großartigste Volk der Gagausen. Im August verschickt Gudzul dann eine überraschende Nachricht. Gagausia Land, der Traum aller Gagausen, werde nun eröffnet. Am 18. August ist es tatsächlich soweit. Der Freizeitpark am Rande eines Dorfes ohne Kanalisation nimmt mit einem rauschenden Fest den Betrieb auf. Tausende Menschen lauschen bekannten moldauischen Bands, fahren Karussell oder genießen Eis und Limonade. Und ja, alles völlig kostenlos. Bei 34 Grad im Schatten fällt zwar auf, dass die in den Videos versprochenen Wasserrutschen es ebenso wenig in den Park geschafft haben wie echte Dinosaurier, aber das Fest gelingt auch ohne sie. Natürlich lässt es sich Ilan Shor nicht nehmen, von einem großen Bildschirm zu seinem Volk zu sprechen. Er gebe diesen Park den Menschen, aber noch würden leider 10 Fahrgeschäfte fehlen, erklärt Shor, weil Präsidentin Maya Sandu einen Anschlag auf die glückliche Kindheit der Kinder verübt, indem sie Bauteile weiterhin nicht durch den Zoll lasse. Trotzdem feiert Kongas bis in die Nacht. An einem Werktag nach der Eröffnung wirkt Gagausia Land schwer verkatert. Staub der anliegenden Felder hängt in der Luft. Der Park gleicht einer Fata Morgana. Es sind mehr Angestellte als Kinder zu sehen. Nun fällt auf, dass die Schaukeln und Karusselle nicht fest in den Boden betoniert, sondern nur auf Steinplatten abgestellt worden sind. Als könnte all das Wow in wenigen Stunden abmontiert werden oder sich, wenn man einmal blinzelt, in der moldauischen Steppe entmaterialisieren. Mit dem Freizeitpark aus Shores Videos hat diese wackelige Kirmes ebenso wenig zu tun wie das brachliegende Weizenfeld nebenan mit einem futuristischen Flughafen. Um keinem unschmeichelhaften Vergleich standhalten zu müssen, sind die Videos aus Shores Kanälen praktischerweise verschwunden. Sie finden sich aber weiter im Netz, hochgeladen von Kritikern. Das Internet vergisst eben nie so ganz. An einem kleinen Stand am zentralen Platz der gagausischen Hauptstadt Komrad wird derweil bei siedend heißem Wetter kühles Bier ausgeschenkt. Männer jenseits der 40 zechen ihre Tage fort, sprechen wenig und erzählen bisweilen viel. Wie Sascha, der sich als Arbeiter vorstellt und auf die Nachfrage, was für ein Arbeiter, nur präzisiert: ein guter, wenn ich Lust hätte. Sascha trägt ein ordentliches schwarzes Shirt, aber seine angegrauten Wangen und geröteten Augen verraten, dass er vermutlich keine Lust hat, jedenfalls auf Arbeit. Er erzählt von seinen verschiedenen Etappen, wie er sie nennt, seinen Arbeitsaufenthalten im Ausland, sowohl in Russland sei er gewesen als auch in Europa. Sascha kippt sein Bier und berichtet, wie er einmal am Rande einer Landwirtschaftsmesse in Deutschland mindestens 12 Säcke Zwiebeln geklaut habe. Seine Frau habe ihn daraufhin rund gemacht, er solle künftig doch bitte sinnvolle Sachen klauen. Er gibt zu, dass er selbst nicht so recht gewusst habe, was er mit so vielen Zwiebeln anfangen solle. Sie lagen halt da, also musste ich sie nehmen, verstehst du? Als er nicht sofort eine Antwort bekommt, blickt Sascha hilfesuchend umher, bis ein älterer Mann dazukommt, ihm auf die Schulter klopft und sagt: »Was du mitnehmen kannst, musst du mitnehmen, allein schon um gut schlafen zu können. Sonst liegst du ewig wach und machst dir Vorwürfe.« Sascha nickt nachdenklich. Über Politik wollen er und seine Zechkumpane so gar nicht reden, um es dann doch zu tun. Sie wollen jetzt gut leben, egal mit wessen Geld, und nicht erst irgendwann, wie es Europa verspricht, lässt sich ihre Meinung zusammenfassen. Was du mitnehmen kannst, musst du eben mitnehmen. In Gagausien Gegenstimmen zu finden, Menschen, die auf offener Straße gegen den russischen Sog opponieren, ist nicht leicht. Aber es gibt sie. Andrei Schevel etwa, 28 Jahre alt. Mit seinem unverbindlichen Lächeln und seinem ordentlichen Seitenscheitel könnte Schevel Wirtschaftsanwalt sein. Er studiert aber Agrarwirtschaft und hat als ehemaliger Mitarbeiter die Verwaltung von Jewgenia Gutsul von innen kennengelernt. Bei einer Frage nach Gagausialand muss Schevel schmunzeln. »Schor hat das Geld für die tollen Fahrgeschäfte wirklich geschickt«, sagt er, »aber es ist in seinem Apparat versickert.« »Dingi Raspili«, sagt Schevel, »das Geld sei zersägt worden«, eine typische russische Redewendung, wenn Entscheidungsträger Finanzmittel illegal unter sich aufteilen. Schevel läuft an der Lenin-Statue vorbei, zeigt auf den verwitterten Revolutionär und sagt: »Es ist eigentlich absurd, Lenin war nie hier.« Schevel selbst habe sich, als er noch in Gutsuls Bildungsbehörde gearbeitet hat, bisweilen auch falsch aufgehoben gefühlt. »Ich habe meine proeuropäischen Ansichten aber nie versteckt.« Als er an einem studentischen Treffen mit Moldaus Präsidentin Sandu teilgenommen habe, der Erzfeindin Schors, sei es für ihn in der Verwaltung der Baschkan nicht weitergegangen. Was ein Problem sei. Es sei hart, in Gagausien einen guten Job zu kriegen. Seit geraumer Zeit äußert sich Schevel immer lauter gegen Schor, Gutsul und die russischen Versuche, ganz Moldau zu kapern. Auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht er Beweise für Aufrufe an junge Menschen, sich für umgerechnet 35 Euro an Demos gegen Maya Sandu zu beteiligen. Noch schlimmer findet Schevel, wenn der Nachwuchs indoktriniert wird. Es finden Bildungsreisen von Kindern und Jugendlichen nach Moskau statt. Auf dem Rückweg nehmen die Kinder dann Bargeldbündel mit. Bis zu 10.000 Euro müssen bei der Einreise nicht deklariert werden. So schaffe Schor trotz Sanktionen immer genug Geld nach Moldau, um seine Machtmaschine am Laufen zu halten. Wie schwierig es ist, die Menschen in Gagausien davon zu überzeugen, sich für die langfristige, bisweilen steinige europäische Perspektive und gegen das schnelle Geld eines korrupten Oligarchen zu entscheiden, erlebt Schevel in seinem allernächsten Umfeld. Sein Vater lasse sich Schors Politrente ebenfalls auszahlen, erzählt er. Die Moldauer seien eben arm. Kurz nach der Eröffnung von Gagausialand steht Jewgenia Gutsul wieder auf einer großen Bühne auf dem zentralen Platz von Komrad. Ein Animateur im Eisbärenkostüm springt vor einer Handvoll Kindern auf und ab. Vielleicht ist es zu heiß, jedenfalls strömen die Massen heute eher zaghaft herbei, obwohl wieder alles für alle kostenlos ist, wie Gutsul begeistert erklärt. Eine Frau in einer fröhlichen, blumigen Bluse sagt, dass die Leute vielleicht nicht mehr könnten, schließlich werde bei uns zuletzt so viel gefeiert. Jedenfalls gerät der Tag etwas müde, obwohl die Einheit des Volkes der Gagausen begangen wird, das wichtigste patriotische Fest im Kalender der Autonomen Republik. Gudzul gibt in ihrem Hosenanzug auf der Bühne alles. Ein wenig erinnert sie dabei an die ukrainische Revolutionsikone Julia Timoschenko mit deren charakteristischem Haarkranz. Sie beschwört das herausragend einige Volk der Gagausen, deren Liebe und Hingabe sowie ihre eigene Liebe zu ihnen. Aber erst als sie Handfestes liefert, klatschen die Menschen. Von nun an bekommen auch Veteranen von uns monatliche Zahlungen von 2000 Loi, ruft Gudzul. Zum ersten Mal erklingen Bravo-Rufe. Und wir werden den Kreis der Empfänger bald weiter ausdehnen. Nun wird der Beifall stürmisch. Gegenüber der Bühne hängt ein riesiges Werbeplakat. Mit zwei glücklich lachenden Kindern preist es den besten Freizeitpark überhaupt an. Gagausialand. Unter den Menschen, die Gudzul an diesem Tag zuhören, ist auch Ivan Besserab, der Sicherheitschef der Freizeitparkbaustelle. Er trägt Faltenhose und Polohemd, wirkt aufgeräumt, grüßt freundlich. Zum Gespräch führt er ins Verwaltungsamt von Komrad, Gudzuls Regierungssitz. Der Wachmann lässt Besserab locker durch. Er ist einer von hier, so viel ist klar. Shaw gegenüber kritisch eingestellte Menschen, die ihren Namen lieber nicht gedruckt sehen wollen, erzählen, dass Besserab dafür zuständig gewesen sei, den Freizeitpark in der Lokalverwaltung von Kongas durchzudrücken und die Zustimmung mit Scheinchen zu sichern. Besserab nimmt in einem Besprechungszimmer mit der Grandesse einer sowjetischen Schulaula an einem Konferenztisch Platz, sieht am anderen Ende eine gagausische Flagge an einem Fahnenmast hängen, holt sie kurzerhand, stellt sie hinter sich auf, grinst. Oben blau, mit drei gelben Sternen versehen, unten mit je einem weißen und einem roten Streifen, erinnert die Flagge sowohl an die EU als auch an die Niederlande und Polen. »Wir wollen heute gut leben, nicht irgendwann«, sagt denn auch Besserab, angesprochen auf die EU-Perspektive Moldaus, die er strikt ablehnt. »Ich will mir nichts aus Brüssel diktieren lassen« und wiederholt, »gleichgeschlechtliche Ehen passen nicht zu uns«. Angesprochen auf den flüchtigen Oligarchen Shaw und seine eigene Rolle beim Bau von Gagausialand, schmunzelt Besserab nur. Sie nennen Shaw einen Dieb. Aber wenn ein Dieb mir 5 Loi nimmt und dafür 10 gibt, dann will ich mehr solcher Diebe. Ansonsten, sagt Besserab, würden Dinge in Gagausien geregelt werden, wie sie geregelt gehören. Was das genau heißt, bleibt trotz mehrerer Nachfragen unklar. Ebenso wie Besserabs aktuelle Anstellung in Shaws Mannschaft. Lieber ereifert sich Besserab über die proeuropäischen Politiker in Chisinau. Sie haben uns täglich Kontrolleure auf den Arsch geschickt. Warum dürfen eigentlich diese Kontrolleure am Sonntag kontrollieren, wenn unsere Bauarbeiter dann stillsitzen sollen? Besserab schlägt mit seiner Pranke auf den Tisch vor sich, der kurz hochspringt, woraufhin der Fahnenmast hinter ihm umfällt. Besserab lacht über die seltsame Kettenreaktion. Ich bin ja eigentlich Historiker. Ich mag es, Zusammenhänge zu erkennen. Seine Stimme dröhnt durch den wuchtigen Raum. Jeder Mensch wird von seiner Umgebung beeinflusst. Er habe einen Bruder, der in den USA lebe, einen in Russland. Und der in den USA ist für den Westen und für Maya Sandu. Der muss für Sandu sein. Moldau aber müsse seinen eigenen Weg gehen. Kein Büttel des Westens werden. Sowieso gelte, nur Gott kann uns richten. Nach Osten führt die Trasse aus Komrad über karge Hügel. Verrostete Metallstreben und von der Sonne zersetzte Autoreifen säumen zunächst den Straßenrand. Dann wird die Umgebung grüner, geordneter, luftiger. In Aftamar schließlich ist jeder Bordstein sauber gefegt. Jedes Haus ordentlich gestrichen, als wolle Gagausien sich selbst in diesem Dorf seine Idyllenfähigkeit beweisen. Im örtlichen Museum empfängt Leiterin Elena Karamit, 49 Jahre alt, in einer beigen Bluse mit einer zurückhaltend warmen Stimme, die einen an eine gute alte Zeit glauben lässt. Gagausien hat seinen autonomen Status 1994 bekommen, damit unsere gagausische Sprache und die Kultur erhalten bleiben, sagt Karamit, als sie durch das Museum führt, vorbei an Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen, Tieren, Flügen. Aber das Gegenteil passiert. Gagausisch steht auf der UNESCO-Liste gefährdeter Sprachen. Noch lebe die Sprache in den Dörfern, erläutert Karamit. Vielleicht wird sie dort auch sterben. Mit der Sprache beschäftigt sich Elena Karamit nicht nur im Museum. Sie arbeitet auch als Lehrerin der örtlichen Schule, wo sie mitbekommt, wie Gagausisch nach Russisch, Rumänisch und Englisch nur noch die vierte Geige spiele. Karamit hat sich deshalb einst ins Regionalparlament wählen lassen, wo sie erfolgreich ein Gesetz eingebracht hat, das zumindest die Verwaltungen und die Politiker vor Ort zwingen soll, ihre Veröffentlichungen nicht nur auf Russisch, sondern auch auf Gagausisch zu gestalten. Das Gesetz sei verabschiedet, aber nicht umgesetzt worden. Sie selbst wurde mittlerweile wieder aus dem Parlament gewählt. Gagausisch ist die Sprache unserer Seele, erklärt Karamit bestimmt. Wenn wir sie nutzen würden, wären wir stärker. Mit Elena Karamit durch das Museum des Dorfes Afdama zu laufen, vermittelt einem das unbehagliche Gefühl, den Ausprägungen des Stockholm-Syndroms beizuwohnen. Kaum eine Region in Südosteuropa hat nach dem Zweiten Weltkrieg mehr unter den Sowjets gelitten als Gagausien. Mit Deportationen, Enteignungen, einer absichtlich herbeigeführten Hungersnot, ähnlich dem ukrainischen Holodomor, der etwa die Hälfte der Bevölkerung zum Opfer fiel. Trotzdem hält keine andere Region in Moldau so treu zu Moskau wie Gagausien. Den Menschen wurde erfolgreich Angst eingejagt, dass sich Moldau, wenn es zur EU strebt, irgendwann mit Rumänien vereint. Auch kulturelle Werte spielten eine Rolle, wie die Furcht der Menschen vor dem Einsturz ihres christlich-konservativen Glaubensgerüsts, wenn plötzlich liberale Prinzipien gelten. Herbst. Um diese Werte und die Zukunft des Landes wird im Vorfeld der Wahl und des Referendums immer härter gerungen. Shaw und seine Mannschaft bauen ihre Netzwerke zum Kauf von Anhängern immer weiter aus. Eine Investigativreporterin der moldauischen Wochenzeitung Cerul de Garda infiltriert ein solches Netzwerk. Sie findet heraus, dass bezahlte Unterstützer nun vermehrt in Autos zu Demonstrationen gefahren werden, weil die Polizei die früher benutzten Busse zu oft abfing. Finanzielle Zuwendungen werden als Äpfelchen bezeichnet und in einer Art Schneeballsystem organisiert, indem bezahlte Aktivisten andere Aktivisten werben und für jeden Geworbenen mehr Geld bekommen. Wie im Fall von Gagausia Land scheint viel von Shaws Geld zu versickern. So berichtet die Reporterin, dass ihre Vorgesetzte ihr Gehalt teilweise einbehalten und ihr verboten habe, mit dem Oberchef darüber zu reden. Andere Medien schreiben von eingeschleusten Agenten aus Moskau oder den Druck des Kremls auf das arme Moldau durch steigende Gaspreise. Berichten über gezielte Desinformation im russischen Staatsfernsehen, das mit technischen Kniffen in Moldau weiter verfügbar ist. Ilan Shaw hetzt in Orwellscher Manier immer weiter gegen Brüssel. Europa stehe für Krieg, Russland dagegen für Frieden. Seine Stimmungsmache verfängt offenbar, ebenso wie seine Scheinchen und Äpfelchen. Die Präsidentschaftswahl und das Referendum über den künftigen Kurs des Landes geraten für die europafreundliche Präsidentin Sandu fast zum Fiasko, obwohl sie in Umfragen komfortabel vorne gelegen hatte. Im Land selbst bekommt ihr prorussischer Konkurrent mehr Stimmen. Allein das Votum der in Europa lebenden Moldauer sichert ihre nächste Amtszeit. Das EU-Referendum gewinnt sie landesweit ebenfalls nur hauchzart mit 50,38% der Stimmen. Ein solides Mandat für die Westbindung des Landes sieht anders aus. Antieuropäische Kräfte im Land rechnen sich bei den Parlamentswahlen in diesem Jahr beste Chancen aus. Im Herbst liegt Gagausia Land traurig im aufkommenden Ostwind. Kinder sind weit und breit keine zu sehen. Ein einzelner Wachmann kommt aus einem Container gelaufen und erklärt, dass der Park erst zum Jahreswechsel wieder öffnen werde. Rund um die Wahl und das EU-Referendum hatten Einheimische Videos aus Gagausialand veröffentlicht, auf denen ebenfalls keine spielenden Kinder zu sehen, dafür aber sehr laut Ilan Shores Anti-EU-Sprüche aus den Lautsprechern zu hören waren, was der Szenerie endgültig eine nordkoreanische Note verlieh. In Gagausien haben beim Referendum 95% der Menschen gegen Moldaus Weg nach Europa gestimmt. Die Hauptstadt Komrad bereitet sich derweil auf das nächste Fest vor, Kasim. Es beendet offiziell die Viehsaison und läutet den Winter ein. Eine Art moldauischer Alpabtrieb, nur eben ohne die Alpen. Holzbuden werden aufgestellt, eine große Bühne auf den Hauptplatz gekarrt. Doch nicht allen ist nach Feiern zumute. Andrei Scheffel, der Student und ehemalige Mitarbeiter in der Administration von Jewgenia Gudzul, hat im Wahlkampf auf seinen Social-Media-Kanälen für den EU-Kurs seines Landes geworben. Das Ergebnis empfindet er als kalte Dusche. »Das Problem ist, dass die Menschen hier sich nicht aufregen, wenn Versprechen nicht erfüllt werden«, sagt Scheffel in einem Café unweit des Hauptplatzes. In ihren Videos hätten Shaw und sein Team den Menschen das reinste Paradies versprochen. Fast nichts davon sei erfüllt worden. Trotzdem würden die Leute Shaws Geld kassieren und für den Kandidaten stimmen, den er ihnen vorgebe. Am Rande der Feier ist auch Ivan Besserab wieder unterwegs, der Mann aus der Mannschaft von Gudzul. Vielleicht ihr Verbindungsoffizier zum einfachen gagausischen Volk. Sicher der ehemalige Sicherheitschef von Gagausialand. Wahlbetrug habe es natürlich gegeben, erklärt Besserab. Durch die Präsidentin. Besserab moniert, dass die Auslandsmoldauer in Russland nur in 2 Wahllokalen und damit nicht so zahlreich hätten abstimmen dürfen wie jene in der EU. Sonst wären Wahl und Referendum anders ausgegangen. Und mich haben sie nicht als Wahlbeobachter zugelassen, nur weil ich für Russland bin. Als das Fest schließlich beginnt, nieselt es kalt. Kinder in folkloristischen gestrickten Oberteilen bibbern ihrem Auftritt entgegen, warten auf die Würdenträger rund um Jewgenia Gudzul. Unter anderem sind an diesem Tag der russische Botschafter und ein orthodoxer Geistlicher zugegen, der jenen jungen Wein weiht, der später in die durstigen gagausischen Kehlen fließen wird. Jewgenia Gudzul trägt bei ihrem Auftritt eine Weste aus Schafswolle und ausnahmsweise keine Sonnenbrille. Sie winkt den Menschen präsidial zu, lächelt gütig in die Menge. Da fangen die Kinder vor der Bühne an, sich zu drehen und zu tanzen.
Nochmal nachgefragt bei Nick Afanasjew.
Hallo Nick.
Hi. Hi Dmitri.
Nick Afanasjew, du bist in der Sowjetunion geboren, in den 90ern bist du dann nach Deutschland gekommen. Du arbeitest als freier Reporter und berichtest vor allem in letzter Zeit, vor allem eben aus dem postsowjetischen Raum. Deine Texte erscheinen etwa in der Zeit, in Geo und eben auch bei uns im Reportagenmagazin. Du arbeitest aber auch als Schriftsteller, hast mittlerweile 3 Bücher veröffentlicht, zuletzt im Herbst 2024 den Roman Sputnik. Und für unsere aktuelle Ausgabe warst du in der moldauischen autonomen Region Gagausien unterwegs. Nick, bevor du uns die Geschichte angeboten hast, hatte ich noch nie von Gagausien gehört. Also Transnistrien, diese abtrünnige Region, die kennt man, aber Gagausien. Wie bist du ausgerechnet auf diese Region und deren entscheidende Bedeutung für ganz Moldau gekommen?
Ja, ich bin natürlich tatsächlich mit 1,5 Augen bis 2 immer im Osten unterwegs. Also lese mir natürlich auch alles durch, was dort passiert. Und tatsächlich ist Gagausien eine Region, die mir schon vorher aufgefallen ist, weil sie eben eigentlich eine abtrünnige Region innerhalb von Moldau ist. Und das unterscheidet sie eben von Transnistrien, wo ich auch schon mehrfach war, die ja doch am Lande liegt und quasi auch physisch etwas unabhängig ist von Moldau. Und bei Gagausien fand ich so faszinierend, dass es eigentlich eine kleine, ländlich geprägte Region mitten in Moldau ist, die aber schon immer ja ein ihr ganz eigenes Ding gemacht hat und wo eben diese unglaublichen Zustimmungswerte für Politiker vorhanden sind, die für den Kreml quasi agitieren, von ja über 90%. Und mir wurde da bei vorherigen Besuchen in Moldau gesagt, dass das auch ganz real ist, also dass es jetzt keine Statistik ist, die irgendwer erfunden hat, sondern dass die Leute da so seien. Und das hat mich natürlich immer fasziniert. Und der Ausgangspunkt konkret für diese Geschichte war jetzt tatsächlich ein Vergnügungspark, nämlich Gagauzia Land. Ich habe gehört, dass ein solcher Park entstehen soll. Und ja, in einer Region, in der eigentlich es so gut wie nichts gibt, außer eben ein paar Bauernhäusern, Feldern, ein Vergnügungspark zu bauen, hatte für mich natürlich so eine eigentlich surreale, kafkaese fast schon Note. Das hat mich dann nochmal dazu gebracht, einen genaueren Blick auf die Region zu werfen.
Ja, gut, dass du es gemacht hast. Während deiner Recherchen eben hast du Russisch mit den Leuten vor Ort gesprochen. Wie haben sie reagiert, als sie hörten, dass du eben, dass ein westeuropäisches Medium dich geschickt hat?
Die Leute haben, als ich gesagt habe, das ist für ein Magazin, das in der Schweiz erscheint, im deutschsprachigen Raum gelesen wird, tatsächlich nicht so abwehrend reagiert, wie das in manch anderer pro-russischen Region in Osteuropa der Fall ist. Ich glaube, das liegt daran, dass sie doch, dass Gagausien dadurch, dass es eben mitten in Moldau liegt, vergleichsweise klein ist, trotzdem darauf angewiesen ist, quasi auch mit den anderen, mit den proeuropäischen Kräften im Gespräch zu bleiben. Das heißt, der durchschnittliche Gagause oder die durchschnittliche Gagausin, selbst wenn sie pro-russischer Meinung sind, laufen sie nicht sofort schreiend davon oder fangen nicht sofort an, alle an zu schimpfen, wenn man sagt, man ist aus Westeuropa. Ich glaube, wie gesagt, das ist ein bisschen so eine Eigenheit da. Das gibt es natürlich in anderen Gegenden auch anders. Natürlich sieht das anders aus bei Leuten, die sich da expandieren oder engagieren. Das heißt, Leute, die eben für die russischen Politiker arbeiten oder selbst diese Politiker sind, die haben natürlich schon ein gewisses Verständnis dafür, hey, wenn ein solches Magazin über sie schreibt, das wird vermutlich nicht allzu wohlwollend sein und sind entsprechend schon etwas zurückhaltend. Gleichzeitig muss ich sagen, selbst die pro-europäischen Kräfte in Gagausien, die sind ja sehr, sehr gering in der Anzahl, es gibt sie, es gibt einzelne Leute, die sich für Europa einsetzen, die sind natürlich wiederum auch sehr, sehr gewappnet dafür, eigentlich unterwandert zu werden. Das heißt, wenn man sie anspricht und sagt, ein europäisches Magazin, sind sie erstmal sehr vorsichtig, weil sie denken, wer ist das? Ich kenne den nicht. Könnte das eine Provokation der anderen Seite sein? Das heißt, man merkt da schon immer eine gewisse Grundspannung.
Wie du eingangs gesagt hast, beobachtest du die Lage in Moldau weiter mit anderthalb bis zwei Augen. Wie wir vorhin im Text gehört haben, stehen dort dieses Jahr Parlamentswahlen an. Zudem fließt seit Jahresbeginn kein russisches Gas mehr. Wie schätzt du die Lage ein? Wie geht es mit dem Land weiter?
Ich glaube, das große Drama eines Landes wie Moldau liegt schlichtweg daran, dass die pro-europäischen Kräfte um die aktuelle Präsidentin Maia Sandu und auch die Politiker, die vor Sandu an der Macht waren, es nicht geschafft haben, nachhaltig einen einigermaßen zufriedenstellenden Wohlstand den Leuten zu bringen. Das heißt, ich befürchte, dass wenn es das weiterhin so bleibt, dass die Ich halte Maia Sandu für eine integre pro-europäische Politikerin, aber ich glaube, das reicht auf Dauer nicht. Auf Dauer muss sie es schaffen, das Lebensniveau beträchtlich zu erhöhen. Ansonsten befürchte ich tatsächlich, dass vielleicht ganz Moldau irgendwann mehr oder minder freiwillig auch wieder für einen pro-russischen Präsidenten stimmen könnte. Klar, freiwillig ist jetzt relativ, denn es gibt ja allerhand hybride Wahlmanipulationen in Moldau, die vom Kreml beauftragt werden. Nur würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es quasi in Wahrheit eigentlich nur ein paar Versprengte sind, die dort nach Moskau gucken und der Rest ist quasi herbeigekauft, herbeimanipuliert, sondern ich glaube, es gibt tatsächlich in ganz Moldau und noch mehr in Gagausien eine reelle Wählerbasis für die Moskau-treuen Kräfte und die wird sich irgendwann erweitern, wenn da nicht keine Art moldauisches Wirtschaftswunder passiert, was natürlich in der heutigen Zeit, du hast es erwähnt, das Gas fließt nicht, in der Ukraine ist immer noch Krieg, und ist ja einer der beiden Nachbarn, ne, zugegebenermaßen extrem schwierig ist, so ein Wirtschaftswunder mal eben herbeizuführen.
Ich frage mich, ob sozusagen mit gleich langen Spießen gekämpft wird. Also eben, also was dein Text ja so eindrücklich zeigt, ist, dass da aus Moskau Geld nach Moldau fließt. Das ist unklar, ob das Kreml-Geld ist oder eben das gestohlene Geld. Aber eben die Stimmen werden gekauft und die Zentralregierung in Chisinau wirkt ja so, als genau, als würde sie es versuchen, so mit den Mitteln des Rechtsstaates dagegen ankämpfen, während die EU sich zurückzuhalten scheint und höchstens mal irgendwie Straßen baut. Also meine Frage ist, müsste man in so einer Situation nicht auch Geld investieren? Oder vielleicht offener gefragt, wie lässt sich so ein hybrider Krieg gewinnen?
Ich glaube, das ist tatsächlich ganz schwierig, weil wozu man ja dann automatisch neigen würde, wenn man jetzt nicht weiter weiß als pro-europäische Kraft in Moldau, zu sagen, ja, wir machen einfach das Gleiche. Also wir versuchen auch, wir kaufen sozusagen zurück, wir nehmen Geld aus Europa und investieren das ganz kurzfristig nicht in bessere Straßen, sondern indem wir den Leuten sozusagen unmittelbar mehr höhere Renten auszahlen und so weiter. Nur ich glaube, es gibt da keine Abkürzung, weil wenn man das Gleiche machen würde wie die moskauer Kräfte, wäre das auch ebenso wenig nachhaltig. Das heißt, man könnte natürlich kurzfristig den Leuten jetzt höhere Renten zahlen, die Leute wären froh, das Geld ist aber bald futsch und Europa wird nicht einfach unendlich Geld danach schießen. Ja, also so funktioniert es nicht. Das heißt, ich glaube, so bitter es ist, muss der Weg eigentlich so gegangen werden, wie Moldau jetzt geht, dass man das europäische Geld nimmt, das wird ja versucht, um eben eine bessere Infrastruktur zu schaffen, um eben bessere Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Leute sich selbst helfen können. Und der Weg kann scheitern, aber ich glaube, der ist, so wie ich sehe, ohne wirkliche Alternative. Das ist so traurig es klingt. Und klar, Europa müsste vielleicht mehr Geld investieren, das ist richtig. Da gibt es natürlich dann immer die Gefahr, wenn man das übertreibt, dass man, ja, Moldau hat natürlich ein größeres Korruptionsproblem, dass man wiederum Geld in korrupte Strukturen reingibt. Das heißt, ja, vielleicht wäre eine Möglichkeit auch tatsächlich mehr Involvement sozusagen von Seiten der EU, dass man auch Experten schickt, dass man auch Leute, die ja beaufsichtigen. Das passiert tatsächlich zum Beispiel in Einzelfällen da schon. Und nur mal ein Beispiel zu nennen, Moldau ist ja ein Binnenstaat, hat aber ganz unten in seinem Süden ja einen Hafen trotzdem. Es ist ein Flusshafen, nichtsdestotrotz für das kleine Land ist er wichtig. Und der wird mehr oder minder von der EU verwaltet. Also das ist eine Firma, die im Auftrag der EU handelt. Der Chef, mit dem habe ich auch mal gesprochen, ist ein Deutscher. Das heißt, da versucht man es. Da hat man nicht einfach nur Geld gegeben, sondern auch quasi europäische Organisationsformen. Vielleicht ist das ja ein Modell, das sich auch auf weitere Wirtschaftszweige ausweiten ließe, ohne dass jetzt die EU komplett quasi Moldau zu 100% übernimmt. Ich glaube, man muss da eine Mischung schaffen aus Hilfe aus Brüssel und doch eigenständiger Kontrolle. Sonst denken die Leute ja irgendwann, okay, wir sind so eine Art Protektorat aus Brüssel und sind nicht mehr Herr über unser Land. Aber ich glaube, das ließe sich ausweiten.
Ja, ich habe das fand ich interessant, was ich in deinem Text gelesen habe. Und das ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass so diese Perspektive fehlt oder so. Also eben, es geht so um dieses kurzfristige Geld aus Moskau versus eine europäische Perspektive, europäischer Wohlstand, europäische Zugehörigkeit dann in einer unbestimmt fernen Zukunft. Und man sich dann entscheiden muss, als Einheimischer, ja, träumt, also so ein bisschen Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach, ne?
Total. Also es ist tatsächlich ja ungleiche Perspektiven, die da von der EU und von Moskau geschaffen werden, die Kurzfristigkeit gegen ja eine mögliche langfristige Perspektive. Klar, wenn man dann sieht, wie arm die Leute da teilweise leben, kann man zumindest auf emotionaler Ebene es ihnen teilweise auch nicht verdenken, dass sie jetzt sagen, ich nehme jetzt die 100 Euro mehr im Monat, anstatt irgendein diffuses Versprechen nach einem besseren Leben näher an Europa. Vor allem, wenn man bedenkt, dass den Leuten das da ja seit 20 Jahren von verschiedenen Regierungen erzählt wird. ohne dass das jetzt wirklich passiert. Das heißt, da gab es ja auch schon unterschiedliche proeuropäische Regierungen. Es gab auch eher ein bisschen Moskau-nähere Regierungen. Nur was bei den Leuten bleibt, ist natürlich irgendwann das Gefühl, ja, egal, was die da erzählen, es passiert nicht. Das heißt, das, was ich nehmen kann, muss ich nehmen. Das ist ja auch ein Zitat bei mir aus dem Text. Das sagen da die Leute auf verschiedenen Ebenen. Und ja, emotional kann man es ihnen, glaube ich, nicht verdenken.
Janik, eben, du bist jetzt zurück aus Gagausien, bist wieder in Berlin. Was sind deine aktuellen Projekte? Worauf dürfen wir uns als nächstes von Nick Afanasyev freuen?
Ah, ich habe tatsächlich gerade mehr mit auch Drehbuchprojekten zu tun. Das heißt, potenziell geht es ja um zum Beispiel einen Film, der jetzt demnächst in der Schweiz gedreht wird, also ausnahmsweise nicht Osteuropa. Das ist ein Sozialdrama, genau, um eine Mutter, der vom Amt die Kinder weggenommen werden. Tatsächlich auch insofern eine Ähnlichkeit zu Osteuropa, als dass es da auch um Armut geht, nur eben ein ungewohntes Thema. Armut in der Schweiz würde man jetzt nicht per se erwarten. Gibt es natürlich aber auch trotzdem, nicht nur im Osten. Das ist so ein nächstes Projekt, was ich anstrebe. Und ansonsten schreibe ich auch aktuell an einem Buch. Das wird Mein eiserner Vorhang heißen. Und dort wird es eben genau um diese neue Konfliktlinie zwischen Russland und dem Westen gehen. Da wird natürlich auch Moldau eine Rolle spielen können. Denn ja, genau dort, wo sich eben entscheidet, ob ein Land eben in Richtung Moskau guckt oder vielleicht in Richtung Europa, ja, ist dieser neue eiserne Vorhang eben noch volatil. Und ich bin in den vergangenen Jahren viel ja zwischen eigentlich Norwegen, Baltikum, Polen, Moldau, Georgien hin und her gereist für verschiedene Reportagen und werde auch ja diese Recherchen verwenden, um das Buch zu schreiben und natürlich neue Sachen noch dazu zu schreiben und hoffe, dass das ja noch in diesem Jahr oder vielleicht Anfang kommenden Jahres erscheint.
Ja, wir sind gespannt. Vielen Dank, Nick.
Danke, Mede.
Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 81. Text Nick Afanasyev. Sprecherin Sabine Osthoff. Interview Dimitri Gavrisch mit Nick Afanasyev. Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert.